Bevor ich anfange, kann ich euch ja schon mal eine Frage stellen. Hat jemand den Jackpot geknackt? Ich habe heute keine Nachrichten gehört, deswegen weiß ich es nicht. Ja? Irgendjemand unter uns? Aus Bayern, ach, die haben doch sowieso schon so viel. Reichtum und Armut ist das Thema heute Abend. Es ist ja Wahlkampf und ich hoffe, ihr geht alle zur Wahl am Sonntag, jedenfalls alle, die schon dürfen. Die anderen können ja beten, dass wir dann das Richtige wählen, die schon dürfen. Ich hoffe, ihr geht alle, weil jetzt geht's drum, wie es in unserem Land weitergeht. Das Thema Gerechtigkeit, Armut schreiben sich alle Parteien mittlerweile auf die Fahnen. Also deswegen werde ich jetzt auch keine Wahlwerbereden halten oder für irgendeine Partei werben, sondern ich möchte mit uns über das Thema Gerechtigkeit und Armut nachdenken. Denn das ist ein Thema, das schon im Alten Testament eine große Rolle gespielt hat, weil es ganz wesensmäßig zu Gott dazugehört. Gott hat Interesse an Menschen, die arm sind. Und das drückt er immer wieder aus, weil er ein gerechter Gott ist. Er möchte, dass Menschen in Würde, nicht unbedingt in überfließendem Reichtum, aber in Würde ihr Auskommen haben und gut leben können. Überall auf der Welt, auch hier in unserer Stadt. Amos, wer kennt Amos? Wer von euch hat schon mal irgendwas über Amos gehört? Ja, so einige. Interessant. Ich hatte Amos als Examensthema. Für meinen Religionslehrerabschluss hatte ich Amos als Thema, habe mich da sehr intensiv mit beschäftigt und freue mich immer, wenn ich darüber reden kann, weil ich denke, in dem Buch steckt so viel Gutes drin und man liest es einfach nicht. Es ist jetzt kein Freudenbuch, was in uns so herzhafte Wallungen entstehen lässt, so Glücksgefühle, sondern es ist eher ein Spiegel, der uns vorgehalten wird. Ein Spiegel, den Gott eigentlich seinem Volk vorhält, durch den Propheten Amos, um es zu verändertem Handeln aufzurufen, um ihm zu zeigen, was ihr macht, ist eigentlich nicht in Ordnung. Darum soll es heute Abend gehen. Wer war Amos? Man könnte sagen, ich weiß, jedes Beispiel hinkt, aber ich habe überlegt, sage ich es oder sage ich es nicht, ich sage es einfach mal. Wir versetzen uns zurück 30 Jahre in unsere eigene Geschichte. Deutschland war geteilt, Ost und West. Manche wissen das vielleicht nicht mehr, aber so war das mal. So war das Land Israel geteilt in Nord und Süd. Ein großes Königreich im Norden mit wirtschaftlich florierenden, reichen Menschen, die also wirklich im Überfluss lebten, und einem kleinen Staat im Süden. Amos kam aus dem Süden und ging in den Norden, um dort eine Botschaft von Gott zu vermitteln. Und man könnte sich vorstellen, Amos wäre ein Landwirt aus der DDR gewesen, der irgendwie doch über die Grenze gekommen ist. Und dann nicht nur vor dem Deutschen Bundestag, sondern auch vor der EKD-Synode, also der Synode unserer Kirche, gesprochen hätte darüber, was Gott über den Reichtum der blühenden Wirtschaft im Westen so denkt. Also so ungefähr muss man sich das vorstellen, was Amos damals gemacht hat. Er ist also in den Norden gegangen und hat dort von Gott geredet. Das tun Propheten. Prophet ist jemand, der das, was er von Gott hört, vor Menschen ausspricht, könnte man sagen. Also jemand, der Botschaften übermittelt, die Gott in bestimmte Situationen hinein zuspitzt, die zur Umkehr aufrufen ganz oft und die auch eine Tür öffnen in eine bessere Zukunft, nämlich wenn man Gott gehorcht, wenn man das tut, was Gott sagt, öffnet sich die Tür für alle in eine bessere Zukunft. Das ist Amos. Er ist nicht ausgebildeter Prophet, also er hat jetzt nicht Theologie studiert, sondern er sagt es selbst in Kapitel 7, Vers 14 folgende: Ich bin kein Prophet, der sich bezahlen lässt. Und ich komme aus keiner Prophetenschule. Ich bin Viehhüter und pflanze Maulbeerfeigenbäume an. Aber der Herr hat mich von meiner Herde weggeholt und mir befohlen: Geh zu meinem Volk Israel und richte ihm meine Botschaft aus. Also man könnte sagen, Gott hat Amos hinter dem Busch hervorgelockt. Vielleicht kommt da dieser Satz her, ich weiß es nicht. Er hört Gottes Reden wie einen brüllenden Löwen, so beschreibt er das. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen Löwen so richtig abbrüllen hören. Manche haben vielleicht Narnia gesehen, diese Verfilmung der Narnia-Bücher, wo dann der Löwe so richtig aus vollem Herzen losbrüllt. Aber ich glaube, so ein echter Löwe, der brüllt, das geht einem nochmal viel tiefer unter die Haut und erschreckt einen noch viel mehr, weil man weiß, hier ist etwas Majestätisches, Unbeherrschbares, ein freier Wille, der sich da entfaltet quasi von diesem Löwen. So hat Gott gebrüllt, Amos ins Ohr gebrüllt, dass Amos nicht anders konnte, als sich aufzumachen und diesen unbequemen Weg zu gehen in das Nordreich und dort zu verkünden, was Gott ihm aufgetragen hat. Was ist los im Norden? Wirtschaftlicher Wachstum. Die Leute haben nicht nur ihre schönen Häuser, die haben auch ihre Sommerhäuser, die haben nicht nur Gefäße, die haben goldene Gefäße, die haben nicht nur, was sie anhaben, die haben den ganzen Kleiderschrank voll, die können sich alles leisten, die haben Urlaubspläne, die wissen genau, was sie die nächsten Jahre alles noch anschaffen wollen, die haben auch das Geld dazu, also Leute wie wir. So könnte man das sagen. So geht es den meisten ja unter uns. Menschen, die in einem reichen Land leben. Statt aber sich um die Armen in ihrem Land zu kümmern, sind sie damit beschäftigt, noch mehr Gewinn zu machen. Gewinnmaximierung ist ja leider kein Schimpfwort in unserem Land, sondern manchmal sogar ein verstecktes Lob. Aber dahinter steckt ja eine grausame Wirklichkeit. Man muss ja immer gucken, auf wessen Kosten wird denn diese Maximierung erreicht. Außerdem gibt es einen Notstand in Sachen Religion. Die Leute sind sehr, sehr fromm äußerlich, halten die Riten, feiern die Feste, nutzen die Feste als Gelage, lassen sich gut gehen, so richtig an den religiösen Festen. Aber sie leben gar nicht so, dass Gerechtigkeit in ihren Häusern Platz hat. Sie leben anders. Sie leben nicht so, wie es Gott gefällt. Sie unterdrücken die Armen. Sie sorgen nicht dafür, dass Menschen, die kein Geld haben, Richter oder Anwälte zu bestechen, zu ihrem Recht kommen. Im Gegenteil, auch die religiösen Führer bereichern sich an der Armut der Menschen. Gott sagt dazu, und das ist sehr hart, und Amos überliefert das so: Ich hasse eure Feiern. Geradezu widerwärtig sind sie mir. Eure Opferfeste verabscheue ich. Eure Brand- und Speiseopfer nehme ich nicht an. Und wenn ihr Tiere mästet, um sie mir darzubringen, ist mir das völlig gleichgültig. Eure lauten Lieder kann ich nicht mehr hören. Verschont mich mit eurem Hafengeklimper. Setzt euch lieber für Gerechtigkeit ein. Das Recht soll das Land durchströmen wie ein nie versiegender Fluss. Das ist ein hartes Urteil. Ich kann mir das nur so erklären, dass die Botschaft, die in den Liedern erklingt, und dieses Hafenspiel, dieses Heruntergeleier vielleicht auch, wie Hohn in Gottes Ohren klingt, weil es nicht abgedeckt ist durch das Leben. Das ist so, als ob deine beste Freundin oder dein bester Freund zu dir sagt: Ach, toll, ich mag dich total und ich bleib immer dein Freund, und dann wirst du nicht zur Geburtstagsfeier eingeladen. Oder es wird hinter deinem Rücken über dich geredet. Oder jemand nutzt dich aus und redet dir nach dem Mund und sagt: Ach toll, und du bist mein bester Freund, und in Wirklichkeit will er nur von dir profitieren. Und du spürst das irgendwann. Und dann nützen dir auch diese schönen Worte nichts mehr. Dann würdest du auch sagen: Diese schönen Worte, die ekeln mich an. Also das brauche ich nicht, diesen süßen Brei. Geh ehrlich mit mir um. Dieses Urteil Gottes ist nicht ein Urteil über Hafenmusik und auch nicht über Lobpreislieder oder über Musik und Gesang. Im Gegenteil, ich glaube, Gott freut sich daran. Aber es ist ein Urteil über dieses Doppelte, Doppelzüngige. Ein Urteil, das sehr, sehr hart klingt und was die Leute damals auch sehr hart getroffen hat, denke ich mal. Sie haben den Weg Gottes verlassen. Sie sind nicht mit Gott so umgegangen, wie es ihm zusteht. Sie wollen im Grunde genommen immer mehr Profit aus allem schlagen. Ich lese aus Kapitel 8, Verse 4 und folgende. Hört dies, die ihr die Armen unterdrückt und die Elenden im Lande zugrunde richtet, und sprecht: Wann will denn der Neumond ein Ende haben, dass wir Getreide verkaufen und der Sabbat, dass wir Korn feilhalten können und das Maß verringern und den Preis steigern und die Waage fälschen, damit wir die Armen um Geld und die Geringen um ein paar Schuhe in unsere Gewalt bringen und Spreu für Korn verkaufen. Listige Pläne, noch mehr Gewinn aus den Menschen herauszuziehen. Also sie können nicht abwarten, dass das Fest vorbei ist, dass es wieder Montag wird sozusagen, dass man wieder an die Börse gehen kann, dass man wieder handeln kann, dass man wieder Geschäfte machen kann, dass man die Waage manipulieren kann, dass man die Leute beim Autokauf oder irgendwas über den Tisch ziehen kann. Also die gieren richtig danach, ihren eigenen Gewinn zu suchen. Und ich glaube, auch das kommt uns doch sehr bekannt vor. Der Sonntag soll abgeschafft werden, damit man noch mehr verkaufen kann. Zum Glück wehrt sich unsere Kirche dagegen und sagt, wir brauchen den Sonntag als einen Tag, an dem der Kommerz nicht im Vordergrund steht. An einen Tag, an dem die Leute, die sonst im Geschäft verkaufen müssten, lieber zu Hause bei ihren Familien sein können. Damit die Leute vielleicht und hoffentlich auch auf die Idee kommen, am Sonntag mindestens einmal auch an Gott zu denken und in einen Gottesdienst zu gehen. Jetzt können wir hier donnerstags abends gehen, ist ja auch schön, aber viele Menschen können das nicht. Und der Sonntag ist ein wichtiger Tag. Der Sonntag gehört eigentlich Gott. Gott möchte bei uns in unserem Leben zum Zuge kommen. Amos hat eine schwere Botschaft zu vermitteln. Menschen, die gierig sind, soll er vermitteln, dass das dem Wesen Gottes zuwider ist. Dass Gott gerade auf der Seite der Armen ist, gerade auf der Seite der Witwen, der Waisen, der Unterdrückten, derer, die nicht genug haben. Und dass er eigentlich sein Volk einsetzen will, genau diesen Menschen zu helfen. Seinen Herzschlag umzusetzen in konkrete Taten. Das zu tun, was Gott gefällt. Nicht noch ein Gottesdienst und noch ein Gottesdienst, sondern ein wirklicher Gottesdienst an den Menschen. Hingehen, zupacken, helfen. Gott will nicht Religion, er will Gerechtigkeit. Amos sieht verschiedene Bilder, als Gott zu ihm spricht. Er sieht Heuschrecken. Da haben wir ja letzte Woche eine Predigt zugehört und ihr habt vielleicht die Videoaufnahmen gesehen von den Heuschrecken, die wirklich den Himmel bedecken. Wir haben das mal live erlebt, Roland und ich, als wir im Sudan waren, wurde der Himmel ganz dunkel und dann kam so eine Heuschreckenplage in die Stadt, wo wir waren, die Hauptstadt Khartoum, und wir konnten wirklich keinen Schritt mehr auf den Boden setzen, weil überall Heuschrecken waren. Wir haben schnell alle Blüten und Pflanzen und alles, die im Hof standen, in die Häuser reingeschafft, die Türen zugemacht, aber die Viecher waren auch schon in die Wohnung reingekommen, durch jede Ritze. Es war richtig eklig. Alles wurde abgefressen. Die Heuschrecken sieht Amos und weiß, es wird ein Gerichtstag kommen. Und er bittet für sein Volk, für das Volk Gottes und sagt, Gott, das kannst du doch nicht tun, du kannst doch nicht dein Volk vernichten. Und Gott sagt, okay, ich werde nicht vernichten. Er sieht ein zweites Bild, er sieht ein Feuer und wieder bittet Amos und sagt, Gott, bitte vernichte nicht dein Volk. Und Gott sagt, okay, ich werde es nicht vernichten. Er sieht ein Bleilot, mit dem man damals oder heute auch noch Mauern ausmisst, ob sie gerade stehen, ob das Fundament und die Mauer, die draufsteht, irgendwie was miteinander zu tun haben. Denn wenn das nicht so ganz übereinstimmt, dann kippt die Mauer bei dem nächsten Windsturz um. Dieses Bleilot soll zeigen, Gott schaut danach, ob unser Leben auf das richtige Fundament gebaut ist und ob unsere Mauern nach Gottes Willen gebaut sind, ob unser Leben Bestand hat, wenn Gott es prüft. Solche Bilder sieht Amos und immer wieder bittet er für sein Volk und immer wieder geht Gott in seiner Barmherzigkeit darauf ein. Und wir wissen, nicht nur von Amos, sondern vom Neuen Testament, und wir haben das vorhin auch schon gesungen, dass in Jesus Christus eigentlich die befreiende Botschaft gekommen ist, dass wir befreit werden können von der Last unseres eigenen Versagens, von der Last unserer eigenen Schuld, dass Jesus das auf sich genommen hat, dass wir befreit werden können, dass Vergebung da ist, dass wir umkehren können, dass wir wissen, da wo Gott uns anrührt und sagt, hier Mensch, komm, da klemmt was bei dir, da stimmt was nicht, dann macht er das nicht, um uns fertig zu machen, sondern um uns einen guten Weg zu führen. Wir dürfen umkehren, wir dürfen neu anfangen. Vergebung ist da. Ungerechtigkeit in dieser Welt. Wir haben davon gesungen. Wir haben einen besonderen Gast heute Abend, das ist mein zweiter Punkt. Ungerechtigkeit, Armut, Hilfe, das Umsetzen von dem, was Gott am Herzen liegt, mitten in unserer Stadt Marburg. Wir sehen jetzt erst einmal und hören dazu etwas aus dem Armutsbericht unserer Stadt. Es wird jedes Jahr so ein Armutsbericht erstellt, wo man ablesen kann, wie geht es eigentlich Menschen hier in Marburg. Und wir hören und sehen das als PowerPoint.
Armut in Marburg. Die folgenden Eckdaten sind dem Armutsbericht 2008 der Stadt Marburg entnommen. Erst eine Definition. Als arm gilt, wer weniger als 60% des mittleren Einkommens in seiner Umgebung zu seiner Verfügung hat. 1600 Personen in Marburg leben derzeit von Sozialhilfe. Das sind 1,8% der Bevölkerung. Besondere Brennpunkte der Armut mit über 5% Sozialhilfeanteil liegen in Weidenhausen, am Richtsberg und im Waldtal. Rund 10.000 Menschen im Landkreis Marburg-Biedenkopf leben zurzeit vom sogenannten Hartz IV. Etwa 130 Personen sind in Marburg jedes Jahr als obdachlos oder als nicht sesshaft gemeldet. Was bedeutet Armut? Jeder zweite Arme erlebt oft Einschränkungen, zum Beispiel im Bereich Urlaub, Ausflüge außerhalb der Stadt, Wohnungseinrichtungen oder auch bei der Kleidung der Eltern. Immer noch jeder fünfte Arme erlebt darüber hinaus oft Einschränkungen im Bereich Kinderspielzeug, Kinderkleidung, Ausgaben für die Schule und Essen. 6.000 Menschen in Marburg haben 2008 den Stadtpass bezogen und damit städtische Hilfe, zum Beispiel für Verkehrsmittel, Freizeit- und Bildungsangebote erhalten. Über 1.500 Schüler haben städtische Hilfe für ein warmes Mittagessen in der Schule erhalten. 130 Familien haben von der Stadt Sonderhilfen für die Anschaffung von Schulbüchern bekommen. Besonders betroffen vom Armutsrisiko sind die Kinder. Kinder aus armen Familien, so stellt der Armutsbericht fest, sind körperlich, seelisch und geistig allgemein weniger gesund als ihre wohlhabenden Altersgenossen. Sie erzielen geringwertigere Schulabschlüsse und sind häufiger mit sozialen Problemen konfrontiert. Die Kinderarmut in Deutschland hat sich laut einer UNICEF-Studie seit dem Jahr 1989 mehr als verdoppelt.
Ja, vielen Dank. Jetzt bitte ich den Herrn Lindner nach vorne. Ihr habt in den Bänken vielleicht gesehen, da liegen Flyer von der Marburger Tafel. Vielleicht nehmen Sie das Mikro. Ja. Kommen Sie ruhig hier rauf, dann sieht man Sie besser.
Ja.
Herr Lindner ist der zweite Vorsitzende der Marburger Tafel. Und wir werden ein kleines Interview miteinander machen. Wir haben das kurz abgesprochen. Herr Lindner, was macht einen Menschen arm? Und was kann die Marburger Tafel dagegen tun?
Ja, arm macht einen Menschen erstens mal, wenn er seine Arbeit verliert. Und nach den neuen Gesetzen, wenn heute jemand arbeitslos wird und er hat nicht vorher durchgängig 12 Monate gearbeitet, fällt er sofort in Hartz IV. Und wenn er in Hartz IV fällt, ist er berechtigt, bei allen Tafeln in Deutschland sich dort als Kunde anzumelden. Er wird dann überprüft, das heißt, er bringt seine aktuelle Bescheinigung hier vom Kreisjobcenter mit und wird dann überprüft und wird dann bei uns als Kunde aufgenommen, ob das jetzt eine Einzelperson ist, ob er verheiratet ist mit 2 oder 3 Kindern, das spielt dann keine Rolle. Er wird als Kunde aufgenommen, bekommt von uns den Kundenausweis und dann auch den Tag zugeteilt, an dem er bei uns Ware abholt, einkauft. Er bekommt dann im Laden für 1 Euro, entweder für eine Person oder für 5 oder 4, wie auch immer, für 1 Euro kauft er bei uns Ware ein Und das ist in der Regel quer durch den Lebensmittelmarkt, angefangen bei Obst und Gemüse über Milchprodukte. Ja, also alles, was Sie auch in den Lebensmittelsupermärkten hier in Marburg kaufen können, das bekommen die Kunden auch bei uns. Brot, das ist das einzige Lebensmittel, was sich der Kunde selber aussuchen kann, weil ja auch dort, wie bei uns auch, die Geschmäcker verschieden sind, ob das jetzt Weißbrot ist, Toastbrot, Schwarzbrot. Also bei uns geht's auch querbeet, wie bei in jedem normalen Bäckerladen.
Sie sagen Laden und das ist ein Riesenunternehmen mittlerweile geworden. Ich war mal da und habe das gesehen, als wir schon mal vom Christustreff Sachen vorbeigebracht haben. Wie muss man sich das vorstellen? Wir haben jetzt schon ein paar Bilder gesehen. Aber
ja, genau. Der Kunde hat seine Zeit. Wir haben das immer aufgeteilt auf Halbstunden. Also das geht um 10 Uhr los, 10, 10.30 Uhr, 11.30 Uhr, 11 Uhr und so weiter bis 13 Uhr. Wir haben jeden Tag Ausgabe, außer Montag. Dafür haben wir Dienstagnachmittag geöffnet. Der Kunde kommt, geht in den Laden, gibt seinen Ausweis und der Mitarbeiter, der hinter der Theke steht, der sieht, das ist der Kunde Meier, Nummer 380, guckt, 10.30 Uhr, okay, bekommt 3 Körbe. Er bekommt dann die 3 Körbe, das Brot kann er sich selber aussuchen, packt die 3 Körbe dann in seine Behältnisse, die er mitgebracht hat, bezahlt den Euro und geht dann nach Hause. Also es ist wie in einem normalen Laden.
Sie sprechen ja auch von Kunden, das finde ich gut. Genau. Die Mitarbeiter, was sind das für Menschen?
Ja, die Mitarbeiter bei uns, das sind mittlerweile hier insgesamt bei der Marburger Tafel 163, alles Ehrenamtliche. Bis auf die 2 im Büro, das ist von 8 Uhr bis 16 Uhr besetzt. Aber diese beiden Mitarbeiterinnen, die werden von uns bezahlt, weil das geht einfach nicht mehr. Das Büro muss besetzt sein, da kommen ständig Anrufe. Hier ist Ware zu holen, dort ist Ware zu holen. Und da muss einfach besetzt sein, da kann man keinen Anrufbeantworter schalten, der dann nachmittags abgehört wird. Dann ist die Ware weg, die dann eventuell angeboten wird.
Was kann man denn noch tun? Also die Marburger Tafel hilft ja jetzt armen Menschen. Was gibt es noch, was Sie jetzt nicht so machen können, was man noch machen könnte?
Ja, gut. Wir, die Tafel leben mehr oder weniger von den Supermärkten. Was die Supermärkte abgeben, das verwerten wir. Das ist auch das Motto der Tafel in Deutschland. Verteilen statt vernichten. Wir in Marburg holen wöchentlich über 5 Tonnen Lebensmittel bei den Supermärkten ab. Und wenn man das mal hochrechnet übers Jahr, da kommt einiges zusammen, was ansonsten alles vernichtet würde. Egal wie auch immer, man hat heute die Biogasanlagen, die werden mit Lebensmitteln gefüttert, muss ich einfach mal sagen. Wir haben einen Großbäcker, den haben wir auch als Sponsor mittlerweile gewonnen. Er sagt, ihr könnt bei uns einmal abholen, aber nur in diesem einen Geschäft. Ich habe in meiner Großbäckerei einen riesen Container stehen, da geht das ganze alte Brot weg. Das holt einer, der eine Biogasanlage betreibt und dafür kriege ich auch noch Geld und habe keinen Ärger und nichts und so funktioniert das. Aber bei dem können wir trotzdem einmal in der Woche abholen. Und so geht das hier bei allen Geschäften in Marburg. Wir können überall abholen. Der einzige, wo wir nicht abholen können, das ist Aldi Nord. Aldi Süd sponsert, und das geht hier in Lolla schon los, die Gießener Tafel, die ist sehr gut bedient. In Gießen gibt es viele Aldi-Märkte. In Wetzlar, in Friedberg, dort sind ja auch überall Tafeln. Aber wir hier oben in Marburg, beziehungsweise Stadt Allendorf, Neustadt, wo wir auch Ware holen, oder Gladenbach, wir können die Aldi-Märkte nicht anfahren. Das ist eigentlich schade. Da wird alles vernichtet. Aber es sind Verhandlungen in Gange mit dem Herrn Albrecht, der Aldi Nord betreibt. Und wir sind guter Dinge, dass es vielleicht dann doch auch dazu kommt. Ja, die Menschen, die bei uns arbeiten, alles Ehrenamtler. Wir haben ehemalige Polizisten. Wir haben eine Staatsanwältin, ehemalige Oberstaatsanwalt, ehemaliger. Wir haben ganz normale Rentner, Rentnerinnen, einen ehemaligen Schulleiter, einen Doktor haben wir, also querbeet durch die Gesellschaft. Alle. Und vor allen Dingen eins, was hier in Marburg ganz gut ist, wir haben viele, viele Studenten, die immer wieder anfragen, können wir helfen, was müssen wir machen? Und jetzt gerade in der vorlesungsfreien Zeit kommen viele Studenten zu uns und bleiben auch da nachher, machen irgendeinen Tag aus und sagen, wir kommen Dienstag Nachmittag und helfen. Also da sind wir sehr, sehr froh, dass diese und auch gerade die jungen Leute bei uns helfen und auch ganz klar mal sehen, was hier in Marburg los ist. Wir hatten im Mai ein Projekt, da waren Kinder bei uns 3 Tage. Die haben dann nebenan in der Kirche am Sonntagmorgen Gottesdienst, da war ich auch dabei. Da sollten sie über dieses Projekt berichten. Und dann sagte ein Kind, das bei uns in der Tafel war, der sagte zum Schluss seiner Ausführungen, ich wusste nicht, dass es in Marburg so viele arme Menschen gibt. Und das aus dem Mund eines 12-Jährigen. Also die Kinder sind da auch empfänglich für und die haben das auch mal gesehen, was hier abgeht.
Was können wir denn noch tun? Also ich weiß, dass wir da helfen können in der Zentrale, aber es gibt ja auch Möglichkeiten beim Einkaufen zum Beispiel, habe ich gesehen.
Die Marburger Tafel hat ein Projekt, das heißt Kauf eins mehr. Das ist aber auch deutschlandweit in Gang gebracht worden, weil einfach die Tafel lebt nur von Lebensmitteln, die verderblich sind. Die gibt das Lebensmittelgeschäft der Supermarkt ab, aber Waren, Lebensmittel, die lange haltbar sind, wie Nudeln, Kaffee, Reis, alle Konserven, die bekommen unsere Kunden in der Regel nicht. Und da wurde die Aktion Kauf eins mehr aufgemacht. Und das heißt, die Geschäfte hier in Marburg und Umgebung, die haben wir gefragt, ob wir so eine Kiste, so eine Box aufstellen können, wo die Kunden in diesem Geschäft einen Artikel mehr kaufen und diesen Artikel in diese Box reinlegen. Und wir, unsere Mitarbeiter, die einmal in der Woche leeren. Und dieses ist so gut eingeschlagen bei den Geschäften, dass diese Geschäfte diese Boxen nicht mehr hergeben wollen. Die wollen die Boxen behalten. Ist natürlich klar, ist für die auch ein Geschäft. Es ist nun mal so. Nun mal als Beispiel in der Tegutmarkt in Marburg-Werda. Da haben die Leos eine Aktion gemacht, Kauf eins mehr. Die haben in der Zeit an einem Samstag von 10 bis 13 Uhr 23 Kisten gefüllt mit Kauf eins mehr. Und bei dem Markt waren die Nudeln an diesem Morgen ausverkauft. Und der Marktleiter, der sagt, also ihr könnt da in 4 Wochen ruhig wiederkommen, ihr könnt diese Aktion ruhig nochmal machen. Aber gut, es kommt uns und unseren Kunden aber auch zugute, dürfen wir nicht vergessen.
Ja. Sie sehen viele Einzelschicksale, Sie sehen viele Menschen, die unverschuldet in Not geraten sind. Vielleicht erzählen Sie uns eine Sache noch und dann müssen wir schon zum Ende kommen.
Ich hatte gestern einen Anruf gehabt von einer jungen Frau und sagt, Herr Lindner, ich habe Ihre Nummer von da und daher. Ich bin aus Kirchheim und wir haben in Kirchheim auch eine Ausgabestelle, immer mittwochs. Und die sagt, ich habe hier eine junge Frau, die ist 18 Jahre, die ist zu Hause rausgeflohen, die weiß nicht mehr jetzt, sie ist bei mir unter, aber mit Essen und so weiter. Ich habe gesagt, die kann heute kommen, die kann erst mal kommen, jeden Mittwoch, muss sich aber dann in Marburg anmelden, damit wir auch sehen, ob das alles so ist. Da ist das noch nicht durch mit dem Antrag zu Hartz IV beziehungsweise zur Unterstützung, aber solche Notfälle, die werden bei uns nicht abgewiesen. Da helfen wir. Ein zweites Beispiel. Eine junge Frau kam aus dem Strafvollzug. Das war kurz vor Schulbeginn. Da rief hier diese Kinderhilfe in Marburg, Menschenskind. Da rief mich die Frau an und sagte, Herr Lindner, die kommt aus dem Strafvollzug. Das Kind wird jetzt eingeschult. Die hat keinen Ransen, die hat nichts. Ich habe gesagt, fahren Sie in Marburg vorbei. Ich sage Bescheid. Das Kind hat einen Ransen bekommen, einen nagelneuen, weil wir eine Aktion hatten. Der war gefüllt mit Erstausstattung. Also wir helfen dann ganz akut. Und nur noch mal ein Beispiel zu den Lebensmitteln. Wir haben vor 3 Wochen eine Mail bekommen von einer großen Fabrik im Odenwald. Und die hatte 360.000 Gläser Apfelmus abgefüllt. Und der Kunde, der diesen Apfelmus bestellt hat, der war denn in der Farbe zu dunkel. Und hat gesagt, diesen Apfelmus nehme ich nicht. Und da haben die Tafeln in Hessen informiert über unseren Ländervertreter. Und da haben sich die Tafeln in Hessen bedient, kostenlos. Und so haben wir in Marburg auch 6.000 Gläser Apfelmus vor Ort, die wir jetzt unseren Kunden ausgeben können.
Okay. Ja, vielen Dank.
Ja, ich bedanke mich auch.
Dankeschön. Der Herr Lindner ist gleich noch da. Ihr könnt noch mit ihm reden am Infotisch. Er freut sich, wenn ihr noch auf ihn zukommt. Er hat noch, bestimmt noch mehr Geschichten, aber auch konkrete Angebote für euch, wo ihr einsteigen könnt. Und wir werden heute Abend ganz konkret die Kollekte einsammeln. Und ich bitte euch, doppelt so viel einzulegen, weil wir zwei gute Projekte unterstützen wollen. Die Hälfte geht an die Marburger Tafel und die andere Hälfte der Kollekte heute Abend geht nach Georgien. Da gab es ja den Krieg zwischen Georgien und Russland. Und viele, wir haben das hier auch schon öfter erzählt, viele Menschen mussten fliehen, haben alles verloren über Nacht, sind jetzt in der Hauptstadt und haben keine Möglichkeit, ihr eigenes Einkommen zu verdienen oder arbeiten zu gehen. Und die Baptistengemeinde, mit der wir da zusammenarbeiten, speist diese Menschen im Bethely Center, so heißt das. Jeden Tag bekommen die dort warmes Essen und wir dachten, es ist gut, wenn wir an Deutschland denken und an ein anderes Land, mit dem wir sehr verbunden sind. Also denkt dran, heute Abend mal doppelt so viel reinzulegen, damit wir beide gut bestücken können. Der Hunger nach mehr, ganz kurz noch mein dritter Punkt. Es gibt auch einen anderen Hunger und Gott sagt im Amos-Buch, und das ist ganz interessant, dass es einen Hunger gibt nach anderen Dingen. Zur selben Zeit, das steht in Amos 9, Vers 11, zur selben Zeit will ich die zerfallene Hütte Davids wieder aufrichten. Entschuldigung, das ist falsch. Das ist in Kapitel 8, Vers 11. Siehe, es kommt die Zeit, spricht Gott der Herr, dass ich einen Hunger ins Land schicken werde, nicht einen Hunger nach Brot oder Durst nach Wasser, sondern nach dem Wort des Herrn, es zu hören. Dass sie hin und her von einem Meer zum anderen, von Norden nach Osten laufen und des Herrn Wort suchen und doch nicht finden werden. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort Gottes. So sagt es das Neue Testament, so sagt es Jesus. Beides gehört zusammen. Natürlich sind wir aufgefordert, Menschen von diesem heilbringenden Wort Gottes zu erzählen. Aber es muss zusammengehen mit dem praktischen Tun. Wir brauchen die zupackende Hand und wir brauchen die Hand, die den Menschen die Bibel öffnet und sagt, du bist ein geliebter Mensch. Die Sehnsüchte, die du hast, die Ängste, die du hast, die Schuld, die in deinem Leben ist, deine Verzweiflung, deine Traurigkeit, das kannst du zu Gott bringen. Gott liebt dich und hat einen Weg für dich, hat eine Zukunft für dich. Das ist unser Auftrag als Christen. Beides zusammen. Wir haben zwei Hände. Die eine Hand, die die Hilfe darreicht und die andere Hand, die das Wort Gottes weitergibt. Jetzt nicht, dass wir da nur Bibeln verteilen, das sollen wir sicher auch machen, ist auch eine Hilfe. Aber dass wir wirklich Menschen den Zugang zu Gott eröffnen. Denn diesen Hunger, den Hunger nach Sinn im Leben, den Hunger nach mehr als dem, was materiell verfügbar ist, den kennen, glaube ich, alle Menschen, wenn sie in sich hineinhören. Und da haben wir einen Schatz zu verteilen, der mehr wert ist als der Jackpot, den ja jetzt doch keiner von uns gewonnen hat. Einen Schatz, der uns auch nicht mehr genommen werden kann. Einen Schatz, der im tiefsten Herzen uns Heil und Heilung bringt, der uns versöhnt mit Gott und der uns erleben lässt, dass Gott vergibt. Die Lausanne-Bewegung, für die ich ja arbeite und die Frauenarbeit weltweit leite, hat dazu eine Verpflichtung, soziale Verantwortung der Christen formuliert. Und ich lese daraus zum Abschluss vor. Wir bekräftigen, dass Gott zugleich Schöpfer und Richter aller Menschen ist. Wir müssen deshalb seine Sorge um Gerechtigkeit und Versöhnung in der ganzen menschlichen Gesellschaft teilen. Sie zielt auf die Befreiung der Menschen von jeder Art von Unterdrückung. Da die Menschen nach dem Ebenbild Gottes geschaffen sind, besitzt jedermann ungeachtet seiner Rasse, Religion, Farbe, Kultur, Klasse, seines Geschlechts oder Alters eine angeborene Würde. Darum soll er nicht ausgebeutet, sondern anerkannt und gefördert werden. Wir tun Buße für dieses unser Versäumnis und dafür, dass wir manchmal Evangelisation und soziale Verantwortung als sich gegenseitig ausschließend angesehen haben. Versöhnung zwischen Menschen ist nicht gleichzeitig Versöhnung mit Gott. Soziale Aktion ist nicht Evangelisation. Politische Befreiung ist nicht Heil. Dennoch bekräftigen wir, dass Evangelisation und soziale wie politische Betätigung gleichermaßen zu unserer Pflicht als Christen gehören. Denn beide sind notwendige Ausdrucksformen unserer Lehre von Gott und dem Menschen, unserer Liebe zum Nächsten und unserem Gehorsam gegenüber Jesus Christus. Es geht noch weiter, aber ich mache hier einen Punkt. Und ich möchte eigentlich einen Doppelpunkt machen. Vielleicht hat dich persönlich irgendwas heute Abend so angerührt, dass du sagst, da will ich nochmal drüber nachdenken, da muss ich was ändern, da möchte ich teilen lernen. Es gibt viele Möglichkeiten, Mitverantwortung zu übernehmen. Es fängt beim Einkaufen an, nicht nur, dass man was in die Kiste tut, sondern dass man auch überlegt, was man einkauft. Ob das fair ist oder ob das Ausbeutung bedeutet, was man da kauft. Ob Menschen darunter leiden, dass wir hier noch was in den Schrank hängen können und noch was anhäufen können. Ich möchte mit uns beten. Herr, wir danken dir, dass du durch Amos zu uns redest, obwohl er 800 Jahre vor Christus schon gelebt hat. Und es ist beschämend, dass wir Menschen immer noch dieselben Probleme haben, immer noch so selbstsüchtig leben. Vergib uns. Öffne unsere Augen, öffne unsere Herzen, unsere Hände, unsere Portemonnaies, dass wir das tun, was du möchtest, dass wir deine Liebe praktisch werden lassen zu Menschen. Wir bitten dich um deinen Segen für die Marburger Tafel, für die über 100 Leute, die dort mitarbeiten, die sich engagieren ehrenamtlich, dass du ihnen Freude schenkst bei der Arbeit, immer wieder auch Kraft, die Schicksale zu verkraften, auch solche Nachrichten, dass Sachen vernichtet werden. Herr, gib ihnen immer wieder den Mut und die Freude für ihre Arbeit, für ihren Dienst an Menschen. Und hilf auch, dass mehr Gerechtigkeit in unser Land kommt. Hilf uns, bei uns selbst anzufangen, denn das ist vielleicht das Einzige, was wir ändern können. Aber es kann viel bewirken. Danke, dass du mit uns gehst, in unseren Alltag. Wir bitten dich auch für die unter uns, die schon betroffen sind, die selber wenig haben, dass du ihnen Perspektiven und Möglichkeiten schenkst, wie sie für sich selbst einen Weg finden können, heraus aus der Armut. Schenke, dass sie Jobs finden, dass sie sich weiterbilden können, dass sie wieder in Arbeit kommen, dass sie wieder versorgt werden, sich selbst versorgen können. Und dass auch wir hier lernen, mit ihnen zu teilen, da wo es ihnen mangelt. Danke, dass in dir die Erlösung ist, dass dein Wort uns Befreiung bringt, Befreiung von innen. Ein großer Schatz, den uns auch äußere Armut nicht nehmen kann. Der Schatz, dass wir geliebt sind, dass wir deine Kinder sind. Amen.